Hallo, ein Geschenk der Fahrer heute aus Chemnitz mit Rainer Rotfuß. Rainer, ich gucke da auf mein Tablet, was sehe ich? Venezuela wirft alle Diplomaten aus dem Land. Mehr als 20 Tote durch Stromausfall in Venezuela. Was ist da los?
Also die Diplomaten, die ausgewiesen werden jetzt, sind US-Diplomaten. Die USA haben auch zugleich erklärt, dass sie alle Diplomaten abziehen, bis auf den letzten Mann. Den Botschafter hatten sie schon längst abgezogen, um freier agieren zu können in Venezuela. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist eine deutliche Verschärfung dieses geopolitischen Konflikts. Vor diesem Hintergrund muss man Venezuela analysieren. Wir hatten ja vor wenigen Tagen auch die Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela. Ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Die hat meines Erachtens mit Inkompetenz der deutschen Außenpolitik zu tun.
Okay, möchten wir den Zuschauern noch mal kurz erklären, warum bist du so spezialisiert auf Venezuela? Was hast du da irgendwelche Beziehungen dazu?
Ich bin ein ehemaliger Venezuela-Austauschstudent. 1993, 94 habe ich ein Jahr Geografie studiert an der Universidad de los Andes in Mérida. Und das Land liegt mir seither natürlich am Herzen. Also ich habe da auch noch einige Beziehungen, Freunde in Venezuela, habe von daher auch die Entwicklung des Landes immer ein Stück weit mitverfolgen können. Und jetzt, wo die Lage so eskaliert ist, in den letzten Monaten, dachte ich, ich muss jetzt da wieder einsteigen und mich intensiver mit der Thematik beschäftigen. Denn es gibt nicht so viele, die diese tieferen Einblicke haben in dieses Land und keine ideologischen Scheuklappen aufgesetzt haben. Und das ist mein Anspruch, den ich habe.
Und wenn du sagst, sich intensiver damit beschäftigen, werden einige denken, jetzt schlägt er noch ein paar Bücher auf oder informiert sich näher im Internet. Nein, du willst direkt nach Venezuela?
Richtig, das ist der Plan, denn wir kommen natürlich nur weiter, wenn wir direkt vor Ort sind. Ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht auch dank der Alternativmedien, dank Russia Today, muss man ganz deutlich so sagen, auch ein ausgewogenes Bild der Lage verschaffen kann am Bildschirm. Das geht, aber die Bestrahlung durch die Mainstream-Medien ist letztendlich irreführend, die wir sonst so in Tagesschau, Tageszeitungen und so bekommen. Und ab einer gewissen Stufe muss man vor Ort sein. Da kommt man nicht mehr weiter. Aber vor Ort zu sein, macht einen alleine auch noch nicht kompetent. Man braucht den offenen, ideologiefreien Blick auf die Fakten und auf die Hintergründe, die auch nicht so leicht sichtbar sind. Und da dürfen wir die Geopolitik auf keinen Fall außer Acht lassen, denn es handelt sich ja immerhin um den Staat der Erde mit den größten Erdölreserven seit 2010, seit den großen Entdeckungen im Orinoco-Delta, im Orinoco-Gebiet.
Über diese Erdölreserven wird nicht so viel in den hiesigen Medien gesprochen. Was angesprochen wird, ist, dass Venezuela Hilfsgüter nicht annimmt. Was kannst du mir dazu sagen? Warum, ich meine, dem Land augenscheinlich geht es zurzeit nicht so gut. Warum sollte ein Land Hilfsgüter zurückweisen?
Naja, also wir müssen da ein bisschen rauszoomen, um die ganze Krise im längeren Verlauf zu verstehen. Die Hilfslieferungen, die da jetzt mit viel, vor allem US-medialer Aufmerksamkeit, begleitet wurden an der Grenze Kolumbiens in Richtung Venezuela, vor allem Cúcuta. Da gibt es ja eine lange Vorgeschichte und wir müssen auch ähnliche Situationen, Zusammenhänge vergleichen, wie zum Beispiel vor 20 Jahren in Jugoslawien. Auch da hieß es vor ziemlich exakt 20 Jahren, der Diktator Milosevic blockiert UNO-Hilfslieferungen, die Menschen fliehen. Ich habe jetzt gerade erst die Nachrichten gesehen, die vor 20 Jahren damals ausgestrahlt wurden in der Tagesschau. Und es wurde quasi so die Empörung der Bevölkerung aufgebaut. Wir müssen den stoppen, diesen Irren. Und wir müssen der Bevölkerung helfen. Das ist also ein gewisser Hintergrund, den wir letztendlich als Muster auch schon in Jugoslawien gesehen haben. Joschka Fischer und Rudolf Scharping, natürlich regierungsverantwortlich, Gerhard Schröder, hatten ja damals einen rein völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien vom Zaun gebrochen, mittlerweile bestens aufgearbeitet, wie da falsche Zusammenhänge hergestellt wurden, wie verschwiegen wurde, dass der Konflikt zwischen UÇK und Serben hochgeputscht wurde und durch Waffen, Geld und alles Mögliche dann auch heiß gemacht wurde, bevor dann die NATO-Bomben auf Belgrad gefallen sind. Es jährt sich jetzt am 24. März zum 20. Mal. Wir müssen sowas aufarbeiten, um auch heute zu verstehen, was sich da in Venezuela abspielt.
Also wieder selbes Drehbuch?
Es ist ein ähnliches Drehbuch, es sind andere Hintergründe. Im Jugoslawien-Konflikt ging es damals natürlich nicht um Erdöl. Mhm. Es ging um Einfluss Russlands in Europa. Mhm. Denn Jugoslawien ist kulturell gesehen zu großen Teilen einfach dem russisch-orthodoxen Kulturraum nahestehend, wenn nicht gar zuzurechnen. Und damit letztendlich auch theoretisch potenziell der verlängerte Arm Russlands nach Europa hinein. Mhm. Das heißt, hier musste aufgebrochen, geschwächt werden, um aus diesem Chaos heraus eben die Möglichkeit zu schaffen, Militärbasen zu installieren und letztendlich den Einfluss Russlands zurückzudrängen. Die Geschichte hat es weiterhin bestätigt mit NATO-Beitritten, EU-Beitritten, Schritt für Schritt. Der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen.
Aber lass uns, Entschuldigung, wieder zurück zu Venezuela kommen. Das mit diesem Wasserkraftwerk, es war jetzt ein großer Stromausfall in Venezuela. Da 20 Leute sind angeblich gestorben und viele sagen, ja, sozialistisches Land, alles marode, ist kein Wunder, aber viele fragen sich aus, warum gerade das jetzt passiert.
Ja, also das ist natürlich ein Streitfall, der schwer nachgewiesen werden kann. Präsident Maduro hat öffentlich angekündigt, dass er jetzt eine Untersuchungskommission einsetzt, die er auch international besetzen will, um durch Experten rauszufinden, was ist da faktisch passiert. Er hat auch eingefordert, dass amerikanische Experten teilnehmen an dieser Untersuchungskommission. Russen haben schon zugesagt und sind schon vor Ort. Mhm. Jetzt wird untersucht werden, was waren die Auslöser. Das lässt sich natürlich nachvollziehen. Das ist ja ein Vorgang, der sich mit physikalischen Methoden auch untersuchen lässt, ein Stück weit. Es ist jetzt natürlich schwierig, dann zu sagen, ja, der ganze Ausfall war nur eine Cyberattack von außen. Wenn Guaido zum Beispiel auch behauptet, dass eben die Wasserkraftwerke, die den Hauptteil der Stromerzeugung in Venezuela tragen, analog betrieben werden, gar nicht ans Internet angeschlossen sind. Aber das müssen Experten rausfinden. Es waren ja 80% der Bevölkerung bzw. des Landes betroffen von diesem Ausfall. Da kann es natürlich auch sein, dass an verschiedenen Stellen manipuliert, eingegriffen wurde, physisch oder auch durch Cyberattack. Das ist alles möglich. Es muss alles in Betracht gezogen werden. Interessant ist dabei aber auf jeden Fall festzustellen, dass die USA und die Opposition dieses Vorkommnis des Stromausfalls sofort propagandistisch ausgeschlachtet haben, um zu zeigen, Maduros Misswirtschaft hat das Land in den Ruin getrieben. Er hält die Hilfslieferungen zurück. Die Menschen fliehen aus dem Land. Es herrscht Armut, Hunger und Not. Jetzt sterben bei dem Stromausfall sogar Babys in Krankenhäusern. All das geht durch die Medien und es werden so gewisse Erinnerungen wach, dann auch an die Brutkastenlüge, Irak-Kuwait und andere ähnliche Konflikte. Jugoslawien haben wir ja schon genannt. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn das so perfekt in diese Oppositionsschiene reinpasst, in auch letztendlich die Interessen der USA, endlich die Regierung Maduro zu stürzen, ob es nicht ein sehr willkommener Anlass ist, um jetzt eben zu erklären, das Fass ist voll, die Fernsehzuschauer an den Bildschirmen in Europa und in Nordamerika sind reif dafür, eine Militärintervention zu beklatschen. Mhm. Also da stehen wir kurz davor. Die Frage ist, was wird jetzt noch in der Folge passieren, um das tatsächlich passieren zu lassen? Und es ist wirklich eine heikle Situation, weil laut venezolanischer Verfassung, Artikel 187 Absatz 11, kann die Nationalversammlung entscheiden, dass ausländische Truppen ins Land kommen können.
Wie viel, wenn wir jetzt erstmal von Truppen, mit wie vielen Soldaten rechnen wir jetzt in Venezuela? Also wie viele Leute stehen dort unter Waffen zurzeit etwa?
Naja, also das ist das Militär hat eine relativ große Stärke in Venezuela. Das stehende Heer variiert natürlich, aber mobilisierbar sind sicherlich locker mehrere hunderttausend Mann. Mhm. Obwohl das Land 31,5 Millionen Einwohner hat, ist das Militär sicherlich sehr schlagkräftig und stark und steht noch hinter Maduro. Dazu zu rechnen wären aber letztendlich auch noch Kräfte aus der Zivilbevölkerung, die sich schon seit Jahren auch ja, paramilitärisch letztendlich aufstellen, ein Stück weit sicherlich auch bewaffnen. Da spricht man von fast 2 Millionen Kräften, die sagen, wir würden diese bolivarianische Revolution verteidigen. Und das zeigt dann schon, dass ein Spielen mit der militärischen Karte von außen wirklich ein Spiel mit dem Feuer ist. Denn selbst wenn Teile des Militärs überlaufen sollten, diese zivilen oder paramilitärischen Kräfte wären nicht zu kontrollieren. Mhm. Das heißt, wenn hier John Bolton da seinen Notizblock den Medien hinhält und da steht schön draufgeschrieben, 5000 Troops, Columbia, dann ist es natürlich ein nettes Signal, was man so eben werten muss. Wir sind bereit, das heißt ja immer, all options are on the table. Wir sind bereit, auch eben die militärische Karte zu ziehen. Aber was heißt es faktisch? Wenn es zu dieser Eskalationsstufe kommen sollte, dann können wir mit Tausenden, Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Toten in Venezuela rechnen. Mhm. Und das müssen wir wissen. Und deswegen gibt es hier eine unglaubliche Verantwortung aller Beteiligten an diesem Konflikt, nicht nur in Venezuela, sondern auch in der internationalen Staatengemeinschaft, sehr behutsam damit umzugehen.
Einer der Hauptbeteiligten ist dieser Herr Guaido, mhm. habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, er wird als Interimspräsident bezeichnet und entschuldige mein Unwissen, aber was bedeutet eigentlich Interim?
Interim heißt laut Verfassung Venezuelas, Artikel 233, dass der Parlamentspräsident die Geschäftsführung letztendlich im Sinne eines Präsidenten übernehmen kann für maximal 30 Tage bis zur Ausrufung von Neuwahlen. Aber es gibt da eine gewisse Hürde, die eingebaut ist und das hat auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags bestätigt. Diese Hürde sieht vor 5 verschiedene Punkte, die zunächst gegeben sein müssen, dass der...
Das ist was, entschuldige, was für ein Buch?
Das ist die Verfassung der Bolivarischen Republik Venezuela. Oh. Und Artikel 233 sieht vor... Tod, Rücktritt, Attest einer medizinischen Kommission über die dauernde körperliche oder geistige Handlungsunfähigkeit, eine offensichtliche Nichtwahrnehmung des Amtes bzw. Amtsenthebung durch Volksabstimmung. Mhm. Also das heißt, die Venezolanische Republik kennt auch den Volksentscheid, die direkte Demokratie, anders als bei uns in Deutschland, wo man sich ja davor fürchtet. Aber keine dieser 5 Bedingungen ist gegeben. Das heißt, verfassungsgemäß ist Maduro der Präsident, ob es einem gefällt oder nicht. Und Guaido ist letztendlich nur ein Posterpräsident.
Aber er wurde anerkannt von der Bundesregierung und auch von den...
Ja, das ist letztendlich auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags festgestellt worden, dass es ein Novum ist, dass die Bundesregierung vorschnell mal eine Person in einem Amt anerkennt. Normalerweise beschränkt sich die Außenpolitik Deutschlands darauf, Staaten anzuerkennen oder nicht anzuerkennen. Hier ist man letztendlich einfach vorschnell den USA gefolgt. Da hat ja Mike Pence am Vorabend dieser Selbstausrufung als Präsident seitens Guaido, haben die beiden telefoniert und Pence hat gesagt, erklär dich zum Interimspräsidenten und wir werden hinter dir stehen. Und die USA scheinen sowieso Guaido ziemlich gut zu steuern, denn er war ja auch international unterwegs. Er wollte eigentlich auch nach Europa noch kommen und dann haben die USA ihm geraten, kehr wieder zurück nach Venezuela, kümmere dich um die Aufstände, denn sonst geht da einfach der Schwung verloren. Und er durfte ja das Land wieder betreten. Er wurde nicht verhaftet. Er darf dort agieren. Und das ist schon mal ein Signal auch, dass letztendlich doch eine gewisse ja, Freiheit bis hin zur Narrenfreiheit ja auch gegeben ist in diesem Land. Mhm. Das hat natürlich gewisse Hintergründe. Man will die Eskalation auch nicht so auf die Spitze treiben, dass quasi die Militärintervention jetzt sofort getriggert wird.
Seine Guaidos Rückkehr nach Venezuela hatte weitreichende Folgen. Der deutsche
Botschafter
Krieger, genau. Wurde daraufhin ausgewiesen. Was ist passiert?
Ja, also Botschafter Daniel Kriener hat Guaido mit anderen Botschaftern am Flughafen empfangen, um sich quasi schützend vor ihn zu stellen, dass er nicht verhaftet werden kann. Ob das geplant war oder nicht, sei dahingestellt, aber es war natürlich ein ganz klares Signal. Wir stehen zu diesem Interimspräsidenten, der laut venezolanischer Verfassung illegitim ist und der selbst laut Bekundung der Sprecherin des Auswärtigen Amtes eigentlich illegitim ist. Mhm. Denn faktisch sagt sie, die Unterstützung Guaidos war nur eine politische Unterstützungserklärung. Das heißt, es war keine faktische Anerkennung Guaidos als Präsident, denn Deutschland, momentan ja im Sicherheitsrat der UNO, betrachtet ja auch in der UNO Arreaza als Außenminister Maduros nach wie vor als das Gegenüber, den Ansprechpartner. Mhm. Und sie haben ja auch die Ausweisung unseres Botschafters aus Venezuela respektieren müssen. Das heißt, faktisch gesehen ist Maduro mit seiner Regierung der Präsident. Mhm. Und dieses Faktum wird auch von Deutschland anerkannt. Das ist quasi politisches Agitieren. Und Kriener ist wohl auch aufgefallen durch verschiedene ziemlich ja dreist parteiische Stellungnahmen in venezolanischen Medien. Mhm. Es gibt ja sehr wohl freie Medien in Venezuela, Oppositionsmedien. Sie dominieren sogar geradezu den Markt dort. So wird mir berichtet. Sie haben höhere Einschaltquoten als die staatsnahen und Maduro wohlgesonnenen Medien. Und da hat er wohl eben über das Verständnis eines Diplomaten, eines Botschafters hinaus eigene Politik betrieben vor Ort. Und das zeigt, dass er einfach unprofessionell gehandelt hat. Und ja, sofern sich da Heiko Maas hinter Botschafter Kriener stellt, deckt er letztendlich dieses unprofessionelle Handeln auch. Und das ist eigentlich ein Skandal. Sowas ist Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Also da wurde einfach Porzellan zerschossen, unnötigerweise. Deutschland hat eine lange Tradition des Wahrens von Distanz in solchen Konflikten und des Vermittelns. Und diese Rolle haben wir vorschnell aus der Hand gegeben. Und das ist einfach unverzeihlich.
Du hattest mir erzählt, dass du in Berlin warst und sogar mit dem venezolanischen Botschafter gesprochen hast. Mhm. Wie sehen diese Leute diese Verfehlungen? Also
ja, also Botschafter Ferreira hat mir gestern gesagt, dass er auch dem Auswärtigen Amt angeboten hat, diesen Persona non grata Status sofort zu streichen. Kriener kann wieder zurückkehren, sofern er eben um Entschuldigung bittet für das, was er letztendlich auch tatsächlich falsch gemacht hat nach diplomatischen Gepflogenheiten und sich einfach in Zukunft nicht in der Form einmischt, sondern seiner Arbeit nachgeht, die von einem Botschafter erwartet wird. Und der Botschafter hat auch von meiner Seite aus Kritik am venezolanischen Wirtschaftsmodell und System ja, angehört und hat sogar gesagt, ja, schick mir deinen Lebenslauf, wir können auch gute Berater gebrauchen. Er ist offen und sieht, dass auch Kuba selbst wirtschaftliche Reformen angegangen ist, China natürlich das seit Jahren durchführt und Venezuela hat sich da in der Tat in eine gewisse Sackgasse reinmanövriert. Wurde aber auch in diese Sackgasse hineingeschubst. Das ist ein Prozess, den muss man verstehen auch ein Stück weit. Und jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden, denn die Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung leidet. Und das sieht er auch so. Das war also ein sehr interessantes Gespräch und ich habe klargemacht, dass ich ganz eindeutig zum Völkerrecht stehe, von meiner Position her, zum Prinzip der Nicht-Einmischung der Souveränität Venezuelas. Das ist was allen Völkern zugestanden werden muss, auch dem syrischen Volk. Mhm. auch dem deutschen Volk. Und auf der Ebene hatten wir sofort einen sehr guten Gesprächsfaden und es hat sich eine sehr faire und offene Diskussion entsponnen.
Okay. Ein Name, der jetzt auch sehr oft genannt wird, ist dieser Name Billy Six, ein deutscher Journalist. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ich bin mit Billy Six auch schon seit ein, zwei Jahren in Kontakt, im losen Kontakt, über Facebook zumindest. Haben wir uns auch ein Stück weit ausgetauscht. Ich habe seine Arbeit begleitet, wo er die Balkanroute rückwärts gemacht hat. Nach der großen Flüchtlingswelle 2015 wollte er der Sache auf den Grund gehen und er ist die Balkanroute Richtung Syrien marschiert. Und hat alles versucht nachzuvollziehen, wie es auch die Flüchtlinge bzw. Migranten aus Syrien getan haben, hat sogar auch illegal die Grenze überschritten nach Syrien hinein, wurde sogar vom IS auch gefangen genommen, festgehalten, dann von der syrischen Regierung noch gefangen genommen, als er befreit worden war oder freigelassen worden war und wurde auch da verhört und dann wieder freigelassen. Billy Six ist ein unkonventionell arbeitender Freelance-Journalist, der wirklich eine Herangehensweise hat, die sehr untypisch ist. Also das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem ARD-Journalisten, der ins Fünf-Sterne-Hotel einfliegt, in ein Nachbarland und aus dem Hotel berichtet, was er so eben vielleicht auf CNN sieht. Also viele recherchieren natürlich auch genauer vor Ort, ist schon klar. Aber bei solchen heißen Themen trauen sich die wenigsten ins Land hinein. Das hat er getan und so wollte er es auch in Venezuela machen. Er ist seit 2017 durchgehend in Südamerika gewesen und auch lange Zeit in Venezuela. Er wollte eigentlich nach USA, hat aber dort die Einreise verweigert bekommen, weil er eben in Ländern war, die auf einer schwarzen Liste stehen bei den USA. Das heißt, er ist wirklich ein unkonventioneller Journalist, der versucht, der Sache auf den Grund zu gehen.
Du bist mit der Familie im Kontakt?
Ich habe ja auch Kontakt mit den Eltern von Billy Six und habe mir auch diese Seite schildern lassen. Und sie sagen, ja, sie verstehen das natürlich auch ein Stück weit, dass er in Haft gekommen ist. Denn Billy Six ist wohl ohne Journalistenvisum eingereist, hat aber eindeutig journalistische Arbeit gemacht in Venezuela. Das mag natürlich auch ein Stück weit dann die Bundesregierung entlasten, weil er für sie einfach kein Journalist ist, wenn er nicht mit Journalistenvisum eingereist ist. Er ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung oder zu kurz gesprungen, so zu argumentieren. Aber vor dieser Formalität könnten sie sich verstecken. Faktisch hat er aber auch journalistisch gearbeitet, hat bei der Militärparade letztendlich auch Waffen aus der Nähe fotografiert. Okay, ist öffentlich so eine Militärparade, darf er. Er hat den Präsidenten im Wahlkampf im Mai 2018 mit Zoom so aus der Nähe fotografiert, dass die venezolanischen Sicherheitsbehörden einen Vorwurf gemacht haben. Er war näher dran als die Sicherheits- und Sperrzone. Aber er hat, so sagt er, mit starkem Tele fotografiert, hat es auf dem Sicherheitszaun nur aufgelegt, aber er war nicht in diesem Bereich drin. Und er hat aber faktisch eben als Journalist gearbeitet, hat ja auch Berichte geschrieben, auf seiner Facebook-Seite berichtet und hatte kein Visum als Journalist. Also das hat natürlich dann ihn in Verdacht gebracht, dass er als Agent vielleicht unterwegs ist und eventuell einen weiteren Anschlag auf den Präsidenten vorbereitet hat. Es gab ja einen im August 2018.
Mit Drohnen war das, oder?
Richtig, das waren sprengstoffbepackte Drohnen. Die wirklich auch Soldaten verletzt haben bei der Parade, die ja abgehalten wurde. Und Maduro wurde sofort geschützt mit so Sprengstoffmatten und konnte dem Anschlag entkommen. Hier in den großen Mainstream-Medien hieß es sofort, naja, das war wahrscheinlich inszeniert, um zu zeigen, er ist das Opfer von Aggressionen und die USA stecken dahinter etc. Diese Frage können wir nicht beantworten, müssen wir auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Möglichkeit existiert, dass sowas auch aus ganz engen Geheimdienstkreisen vielleicht inszeniert werden kann, um den gesamten Sicherheitsapparat quasi auf Rot zu stellen, Alarmstufe Rot. Wir müssen aufpassen, dass der Präsident geschützt ist. Mag sein, kann ich nicht abschließend beurteilen, aber Auf jeden Fall ist Fakt, und das hat auch der Botschafter gesagt, dass man in Venezuela momentan überreagiert, wenn es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass jemand sowas vorbereiten könnte, so einen Anschlag. Und er hat gesagt, das ist wie, venezolanisches Beispiel zu nennen, ich gehe in den Busch, werde von einer Schlange gebissen. Wenn ich das nächste Mal irgendwo in den Busch gehe und es raschelt irgendwas, werde ich
Naja.
panisch reagieren. Und so hat er sich auch erklärt, dass dieser Fall Billy Six mit dieser unglaublichen Ernsthaftigkeit angegangen wurde.
Und du willst jetzt runter in diesen Schlangenbusch fahren, also das Land bereisen. Wann könnte man damit rechnen? Wie lang soll es gehen? Und was erwartest du da
Naja, ich
davon?
habe natürlich geschaut, dass ich auf solider Basis so eine Unternehmung angehe. Es kann nicht sein, dass man das quasi in der Guerillataktik angeht, mit dem Touristenvisum rein und dann journalistische Arbeit oder Recherchearbeit machen. Das ist zu gefährlich. Und deswegen habe ich das Gespräch mit dem Botschafter gesucht und ja auch sofort bekommen und habe gesagt, wir möchten das Ganze transparent, offen, fair machen. Ob er das unterstützen würde. Und er hat sofort seine Unterstützung zugesagt und hat auch gesagt, dass er sich sogar für ein Pressevisum einsetzen würde, sodass darüber auch entsprechend berichtet werden kann. Und dann erwarte ich, dass das Ganze auch sicher vonstatten gehen kann. Wenn man nämlich die richtigen Papiere hat, dann wird es auch respektiert von den Sicherheitsbehörden. Und ich habe auch relativ gute Kontakte eben noch aus meiner Studienzeit, eben nach Venezuela hinein, die mir dann auch vor Ort eben helfen könnten, die entsprechenden Stellen zu kontaktieren, die entsprechenden Personen zu treffen. Und von daher habe ich einfach gedacht, ich bin da jetzt gerufen, dass ich mich da engagiere. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren Venezuela nicht mehr im Fokus, habe da nicht gearbeitet, aber ich möchte einfach meinen Beitrag leisten, dass zum einen eine objektivere Sicht auf diese Krisensituation möglich wird, dass auch die geopolitischen Hintergründe, diese massive Wirtschaftsblockade, die das Land trifft, das Einfrieren von Vermögen gesehen wird, das Behindern der Importe von Medizin, von Ersatzteilen für die Erdölwirtschaft. Wir müssen ja sehen, dass diese Sanktionen meistens ausgeklammert werden in Analysen. Diese Analyse möchte ich einfach auch ein Stück weit leisten. Ich möchte zeigen, es ist eben nicht nur das Wirtschaftsmodell des Sozialismus, das in Venezuela offensichtlich Probleme geschaffen hat. Es ist ganz klar auch die Wirtschaftsblockade. Wenn im Irak in den 90er Jahren 1,7 Millionen Menschen gestorben sind unter Wirtschaftssanktionen, kann das natürlich an Venezuela nicht spurlos vorübergehen. Das müssen wir anerkennen und müssen einfach sachlich drauf schauen. Wenn wir das nicht leisten, dann können wir auch nie zu einer friedlichen Lösung kommen.
Rainer, wir haben bisher über die USA und Venezuela gesprochen, über Deutschland und Venezuela. Es sind noch andere Spieler beteiligt, Russland, China und so weiter. Was ist deine Aussage dazu?
Ja, also wenn wir die globale geopolitische Situation in Bezug auf Venezuela analysieren wollen, dann müssen wir ganz klar sehen, es gibt mal wieder zwei Seiten, die sich gegenüberstehen. Das zieht sich ja durch, letztendlich seit Jahrzehnten jetzt schon eine ähnliche Konstellation. Wir haben in Venezuela einen Stellvertreterkonflikt um den Zugang des internationalen Kapitals zu Erdölressourcen, die verstaatlicht worden waren. Das ist der Kernkonflikt. Und wir sehen, dass hinter den USA natürlich noch gewisse andere Staaten stehen, die sich hauptsächlich eben diesen, ich würde mal sagen, globalistischen Interessen unterordnen. Und wir haben auf der anderen Seite mittlerweile auch eine wachsende Phalanx von Staaten, die eben A, das Modell der nationalstaatlichen Steuerung hochhalten. Da wäre Russland zu nennen. Da wäre aber auch mittlerweile Türkei zu nennen, Iran und China. Und wir sehen, dass letztendlich auf die gesamte Staatengemeinschaft gesehen bislang nur knapp über 50 Staaten die ihre Unterstützung in der einen oder anderen Form für Guaido erklärt haben. Das heißt, es ist nur ungefähr ein Viertel der UNO-Staatengemeinschaft, die sich hinter den USA einsortiert. Das wird ja oft nicht so zahlenmäßig genau herauskristallisiert, dass man denkt, ja, die ganze Welt erkennt Guaido an. Das ist ein letztendlich Framing-Trick, wo einfach der Zuschauer dann glauben gemacht werden soll, ja, Maduro ist eh quasi schon abgesetzt. Der wartet nur noch, bis er seine Goldreserven irgendwie außer Landes schaffen kann und dann ist er weg. Das ist aber sicherlich nicht eine zutreffende, korrekte Analyse. Wir müssen sehen, dass sich tatsächlich mittlerweile das Kräfteverhältnis verschoben hat. Wir sind angekommen in einer multipolaren Welt und Russland und China stehen stark hinter Venezuela. Also China hat auch im Erdölsektor schon investiert, hat auch Kredite schon an Venezuela gegeben. Ein Milliardenkredit wird aktuell gerade über Erdölexporte abbezahlt. 39% der Erdölexporte aus Venezuela gehen noch nach USA, deswegen ist die Verbindung sehr wichtig, aber 19% gehen auch schon nach China. Russland hat auch schon Symbole ausgesendet, indem sie einen Langstreckenbomber in Venezuela haben landen lassen. Also das sind solche Signale, wo man sieht, die anderen Kräfte sind da, sprechen mit, spielen mit und die USA werden sich deswegen sicherlich ein Stück weit zurückhalten, dort zu intervenieren, denn Venezuela hat durchaus auch das Gewicht, dieser Konflikt, einen dritten Weltkrieg zu starten, ähnlich wie es in Syrien möglich gewesen wäre. Und deswegen werden sich die USA sicherlich auch in Venezuela ein Stück weit zurückhalten.
Was mir bei der ganzen Venezuela-Geschichte immer so ein bisschen vorkommt, es ist die lustloseste Farbrevolution, die durchgeführt wird. Also wenn man sich das angeguckt hat, Libyen, Syrien, da wurde richtig Energie rein investiert. Hier, woran liegt's?
Naja, also es ist ein bisschen eine andere Konstellation. In Venezuela muss man feststellen, dass die, die die Proteste gegen Maduro als treibende Kraft tragen, sind Mitglieder der absteigenden Mittelschicht, die also quasi Verlierer sind der letzten 20 Jahre dieses sozialistischen Projekts. Es sind auch Leute, die zunächst mal Gewinne hatten, also Statusgewinne hatten durch die Reformen, die eingeleitet wurden durch Chavez. Es ist ja nicht so, dass, wie es manche gerne schildern, Venezuela war Reichtum pur, bis Hugo Chavez kam, 1999 gewählt wurde. 1992 hatte er ja einen Putschversuch erfolglos durchgeführt. Nein, es ist so, dass es schon 1989 den sogenannten Caracazo gab. Das waren Riesenaufstände.
7000 Menschen sind da, glaube ich, gestorben.
Nein, nach inoffiziellen Zahlen 3000, offizielle 276. Ah, okay. Irgendwo zwischendrin liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Aber Fakt ist, dass eben Venezuela aufgrund unkontrollierbarer Auslandsverschuldung, stark sinkender Erdölpreise, so stark ökonomisch unter Druck geraten ist. Das Land war pleite, hat sich dem IWF ausgeliefert. Der IWF hat ganz harte Einschnitte in die Sozialpolitik eingefordert. Die hat Carlos Andrés Pérez in seiner zweiten Amtszeit auch durchgeführt. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie einfach Not gelitten haben. So war damals die Situation. Dann gab es auch riesige Plünderungen. Auch interessant, wenn man jetzt diesen Stromausfall anschaut, der ja Teile des Landes 4 Tage getroffen hat, aber die meisten Teile des Landes wirklich mindestens 24 Stunden, da gab es so gut wie keine Plünderungen in Caracas. Während damals vor allem in den armen Vierteln wirklich Plünderungen en masse durchgeführt wurden. Und die Notsituation wäre jetzt auch wieder groß. Also das sind schon so ein paar Fragezeichen, die man auch setzen muss. Und dann muss man sehen, 1996 war die Armutsquote 72%. Rund 10 Jahre später war sie bei 21%. Also das heißt, es gab ja schon auch zuerst mal Gewinner dieser Reformen. Aber jetzt durch die Verschärfung der Sanktionen, Verschlechterung auch letztendlich der ökonomischen Lage durch Verstaatlichung vieler landwirtschaftlicher Betriebe, auch Industrien, Übergabe an Arbeiter, Bauern, die überhaupt nicht in der Lage waren, das Ganze zu managen, Ersatzinvestitionen zu regeln, die Vertriebswege etc. aufrechtzuerhalten, aber auch teilweise interne Wirtschaftsblockade durch die eigene Elite, die sich zu den Verlierern zählt bei diesem System und teilweise ihre Produktion auch an Nahrungsmitteln zwar weiterlaufen lässt, aber dann nach Kolumbien zum Beispiel schmuggelt und in Kolumbien verkauft, um die eigene Bevölkerung auszuhungern und somit auch die Sanktionen noch zu verstärken, sodass der Druck möglichst steigt und eben dann Maduro gestürzt werden soll. Das ist ja das Prinzip von Wirtschaftskrieg und Sanktionen. Es gibt eigentlich keine anderen Sanktionen. Sanktionen werden immer eingesetzt gegen die arme Bevölkerung, um dann eben irgendwelche geopolitischen Interessen durchzudrücken. Das haben wir in Syrien so, es war im Irak so und Menschenleben spielen da keine Rolle. Ist auch heute in Venezuela so. Und da haben wir eben auch, wie gesagt, Gewinner dieser Reformen, die aber jetzt wieder zurückgefallen sind in ihrem Status, die Seiten gewechselt haben, jetzt die Proteste auch gegen Maduro mittragen. Aber die tragende, treibende Kraft ist aus der Oberschicht, oberen Mittelschicht. Und das sind aber nicht die Massen. Die Masse der Bevölkerung sind diese armen Schichten, die doch über längere Phasen hinweg gewonnen hatten, die auch ein großes Verständnis haben, dieses Gesamtkonflikts, der sich da auch geopolitisch gesehen abspielt in Venezuela und die tatsächlich auch wissen, was uns hier passiert, ist nicht nur die Misswirtschaft Maduros, sondern es ist auch die Wirtschaftsblockade. Das spüren die, sehen die, kriegen auch die Informationen geliefert und deswegen tragen sie eben nicht in dieser Intensität wie bei den arabischen Frühlingsrevolten, in Anführungsstrichen, diese Aufstände mit.
Könnte es vielleicht auch ein bisschen an der lateinamerikanischen oder südamerikanischen Mentalität liegen, dass man nicht so einfach in den Krieg zieht?
Ja und nein. Also zu protestieren ist durchaus lateinamerikanische Mentalität. Also die Menschen haben dort schon eine politische Kultur, wo man sich von den da oben nicht alles gefallen lässt. Mhm. Auf die Straße geht und auch damals, als ich 1993, 1994 in Venezuela studiert habe, gab es ab und zu Tote bei Studentenprotesten. Also wenn dort die Studenten protestiert haben, da ging es gleich immer mit Feuer zur Sache, aber wirklich physisch gesprochen mit Feuer. Und entsprechend haben auch damals schon die Sicherheitskräfte auch Studenten erschossen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, erst unter Maduro gibt es Polizeigewalt gegenüber der Zivilgesellschaft. Caracas so zwischen 300 und 3000 Toten. Also das darf man nicht vergessen. Die Venezolaner und die Sicherheitskräfte gehen nicht zimperlich damit um, wenn es eben um einerseits Protest geht gegen eine Regierung, die nicht mehr fürs Volk steht, andererseits, wenn es darum geht, eben Sicherheit herzustellen, dass das Land nicht im Chaos endet.
Mhm. Vielen Dank, Rainer, dass du heute nach Chemnitz gekommen bist und so viele Informationen über Venezuela mitgebracht hast. Wir wünschen dir natürlich eine erfolgreiche Reise nach Venezuela und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Eine schöne Zeit und tschüss.